Liebe Gemeinde, liebe Freunde und Gäste, heute möchte ich uns begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Vor dem Anfang wollten wir das Lied Nummer 145 singen, das Lied Nummer 145, Wenn Friede mit Gott.
Ich möchte alle herzlich zu unserem Gottesdienst grüßen. Das ist eines dieser alten Lieder der Christenheit, die sich weit verbreitet haben. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, dann können Stürme toben, dann können so viele Unglücke passieren, dann ist mir wirklich wohl. Und wohl dem, der wirklich diesen Frieden mit Gott in seiner Seele hat, der auch von allen Stürmen drumherum nicht ausgelöscht werden kann. Wir haben in dieser Woche keine besonderen weiteren Veranstaltungen als nur die Hauskreise. Nein, ich sehe gerade die Jugendstunde, haben wir am 8. Und am Sonntag dann wie gewohnt Gottesdienst, an diesem Sonntag aber mit Mahl des Herrn. Wir haben also einmal das verschieben müssen. Ansonsten wird am Sonntag wieder Bradley zu uns kommen und uns mit einer Botschaft dienen. Hat sonst jemand von euch etwas, das er der Gemeinde mitteilen möchte? Ja, danke schön. Die Jugend war gestern bei einem Jugendtag in Magdeburg und ja, haben Grüße mitgebracht. Danke.
Grüße von Pastor Eichenberg aus Röxe.
Danke, ich kenne ihn nicht, aber Pastor Eichenberg aus Röxe, vielen Dank.
Grüße von Katharina, soll ganz liebe Grüße in die Gemeinde.
Ja. Gut. Ja, ich hatte sie zwar informiert darüber, aber dann hat sie es vergessen. Das können wir ihr auch nicht übel nehmen. Ja. Wir werden gemeinsam noch aufstehen zum Beten und lass uns dann stehen, die nächsten Lieder singen, gib Gott die Ehre und für den König. Lass uns gemeinsam zum Gebet aufstehen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du als allmächtiger, ewiger Gott, dem alle Ehre und Anbetung gebührt, doch so dich herabgelassen hast zu den Menschen, zu Sündern, zu deinen Feinden, um sie zu retten und auch um uns zu erfüllen, um uns Frieden zu geben und wahres Glück in unsere Seelen hineinzulegen. Ein Frieden, eine Erfüllung, die nicht von außen abhängig ist, sondern von dir, von unserer Beziehung zu dir. Ich will dich bitten, dass du uns einmal mehr heute in dieser Beziehung zu dir wachsen lässt, dass du uns einmal mehr zeigst, wie schön es ist, wirklich für dich zu leben. Darum bitte ich. Danke für die Menschen, die an uns denken und uns grüßen lassen. Im Besonderen wollen wir für Katharina danken und für ihre Gebete. Und du gibst ihr noch Leben und verherrlichst dich auch immer wieder durch sie. Das freut uns. Ermutige sie, kräftige sie, schenk ihr noch den klaren Verstand, um zu beten und mit dir die Beziehung zu pflegen. Danke auch, dass es gestern beim Jugendtag für die Jugendlichen viel Gutes gab, viel, was du ihnen zeigen, lehren konntest, vieles auch, was sie schön erleben konnten. Du beschenkst uns reich und wir können so viel genießen und dafür möchte ich dir sehr herzlich danken. Ja, himmlischer Vater, sei du jetzt auch mit uns, wenn wir zu dir singen und zu dir hinschauen wollen. Amen. Lass uns gemeinsam singen, gib Gott die Ehre. Das ist das Lied Nummer 12, danach werden wir singen für den König. Wir wollen heute insgesamt auch diesen Gottesdienst sehr stark in diesen Zeichen, den Fokus der Ehre Gottes setzen. Darüber werden wir noch mehr hören.
Gib Gott die Ehre, gib Gott die Ehre, gib Gott die Ehre. In der Lesung wollen wir heute fortfahren im Johannesevangelium, und zwar geht es jetzt weiter mit dem Kapitel 15. Ich denke, das ist ein Kapitel, das man eigentlich gar nicht mehr erzählen muss, aber der Vollständigkeit halber. Vielleicht lernen wir ja doch was Neues. Es ist die Fortsetzung von Kapitel 14, denn in Kapitel 14 wurde Bezug auf den Heiligen Geist genommen, dass Jesus ihn gibt, uns als Tröster und Lehrer, dass wir also nicht alleine bleiben ohne Jesus. Und in Kapitel 15 lesen wir jetzt sozusagen, was aus dieser Verbindung mit dem Heiligen Geist resultiert, das Ergebnis. Ich lese Johannes Kapitel 15, 1 bis 17. Wer eine Bibel hat, kann gerne mitlesen. Johannes Kapitel 15, ab Vers 1. Jesus sagt: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Wenn wir diesen Text auslegen wollten, dann würde die Zeit heute nicht reichen. Darum möchte ich eigentlich nur eine Zusammenfassung geben vom Gerhard Meyer aus Edition C. Das ist ein Bibelkommentar eben zum Neuen Testament. Da schreibt er: Fassen wir den Inhalt, also nachdem er ungefähr 6000 Wörter geschrieben hat, fassen wir den Inhalt von Johannes 15, 1 bis 17 zusammen. Jesus ist der von Gott gewollte Weinstock und damit das tragende Element der Gemeinde des neuen Bundes. Nicht wir sind es, Jesus ist es. Die Gemeindeglieder sind die Reben. Ihr Ziel ist, dass sie Frucht bringen. Diese Frucht soll auf allen Gebieten des persönlichen und des Gemeindelebens gebracht werden, wobei der Bruderliebe eine hervorragende Rolle zukommt. Um Frucht zu bringen, ist es nötig, sich reinigen zu lassen, in Jesus zu bleiben und ein Leben als Beter zu führen. Das Bleiben in Jesus geschieht in einem Verhältnis der Liebe, der göttlichen Freundschaft und des Gehorsams auf Seiten der Jünger. Auf Seiten Jesu wird es ermöglicht durch Erwählung und Lebenshingabe für die Jünger. Wenn diese Christusverbindung, so geht es weiter, das Innenverhältnis charakterisiert, was geschieht dann in der Außenverbindung? Was wird die Welt dazu sagen? Jesus gibt darauf eine Antwort, und zwar eine überraschende Antwort, indem er jetzt vom Hass der Welt spricht. Und davon hören wir das nächste Mal, nämlich Kapitel 15, 18 und folgende. Wollen wir den Herrn danken für seine Liebe zu uns Sündern? Wir wollen dem Herrn danken, dass er uns reinigt, damit wir Frucht bringen können. Und als Gebetsanliegen zur Predigt wollen wir Gott bitten, dass er uns dahin erzieht, jede Arbeiten zu seiner Ehre zu tun. Wir wollen dazu aufstehen. Ich werde dann abschließen. Jeder darf beten.
So ausrüstest, so mit Einsicht und Liebe erfüllst und Weisheit, dass wir so wandeln darin, dass wir dir Ehre machen, dir die Ehre geben und uns auch ganz darauf ausrichten, dir zur Ehre zu leben, so dass wir nicht auf die Welt schauen, sondern auf dich. Also dir die Ehre geben und dir zur Ehre leben. Ich danke dir, dass du mein Wort hörst.
Großer, allmächtiger Gott, Herr Jesus, wir danken dir, dass wir diese Zusage haben, dass wir deine Reben sind, dass du der Weinstock bist und damit so du immer für uns da bist. Du gibst uns die Kraft und mehr noch, du reinigst uns. Ja, so groß ist die Liebe zu uns, Herr, allmächtiger Gott, dass du uns nicht nur in dein Reich geholt hast, sondern uns sogar als deine Freunde bezeichnest. Hilf uns, dass wir im Gehorsam leben zu dir, dass wir Beter sind, dass wir in dir bleiben, weil wir in deinem Wort bleiben, weil wir an dir sind. Ohne dich wollen wir auch nichts mehr tun. Steh uns bei, dass wir das auch so handeln, dass es nicht nur ein Wunschdenken ist, sondern dass wir es in die Tat umsetzen können, und das dürfen wir und können wir durch dich, durch deinen Geist, den du uns geschenkt hast. Wir danken dir, dass wir Frucht bringen können. Wir danken dir, dass du mit uns bist. Wir wollen dich aber auch bitten, Herr, dass du uns dorthin erziehst, dass wir, egal wo wir sind, jegliche Arbeit zu deiner Ehre tun. Sei es zu Hause in der Familie, sei es bei Freunden, Nachbarn oder sonst wen, aber auch natürlich auf der Arbeitsstelle, wo wir unser Geld verdienen. Hilf uns, dass wir dort zum Segen sein können, weil wir dich verherrlichen und Menschen diesen Frieden erkennen können in uns, den du uns geschenkt hast, den die Welt nicht geben kann. Herr, dir die Ehre für alles. Lob und Dank immer wieder aufs Neue, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Als nächstes wollen wir das Lied "Welche Liebe, welche Güte" singen. Auch wenn heute nicht mal des Herrn ist, wollen wir trotzdem daran denken, was Jesus für uns getan hat. Wir können bei Möglichkeit
Was macht es bei dir für einen Unterschied, ob du eine Sache für dich machst oder für Jesus? Wir Menschen neigen dazu, sehr viel Herzblut hineinzustecken, wenn es um Ehre geht. Aber wir fragen dann natürlich immer, um wessen Ehre? Wenn es um unsere Ehre geht, sind wir meistens sehr, sehr darum bestrebt, eine Menge in Gang zu setzen. Wenn wir aber eher zur Ehre eines anderen beitragen sollen, dann ist der Einsatz entsprechend reduziert, je nachdem, wie viel es uns auch eventuell mit angeht. Es ist schon viele Jahre zurück. Ich war noch in der Ausbildungszeit meiner chirurgischen Tätigkeit. Und es gibt dann natürlich unterschiedlich schwierige und verantwortungsvolle Bereiche, in denen wie man arbeitet. Und ich wollte auch gerne wirklich alles gut machen. Ich wollte es treu tun. Ich wollte damit auch Gott ehren und ein lebendiges Zeugnis für Christus sein. Und auch in der Abhängigkeit von ihm leben. Dann gibt es dort eine OP an der Schilddrüse. Wenn man die Schilddrüse rausnimmt, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass man alle Blutgefäße wirklich sehr dicht verschließt. Das Problem ist nämlich, wenn eines dieser Blutgefäße aufgeht und es zu einer Nachblutung kommt, dann blutet es schnell im Hals hinein und man hat nicht viel Zeit und vor allem dann, wenn man es irgendwann nicht schnell bemerkt, ist auch schnell die Luftröhre abgedrückt und Menschen können daran wirklich ersticken. Also es ist eine sehr verantwortungsvolle Sache, da diese Blutgefäße wirklich zuzumachen. Und wenn jemand in der Ausbildung ist, dann ist der Grad dessen, wie viel er zumachen darf und welche Gefäße er zuknoten darf, sozusagen ein Maß dessen, wie viel man ihm anvertraut und wie weit er schon vertrauenswürdig ist. Und nun, mir war diese sehr hohe Verantwortung sehr wohl bewusst. Der Oberarzt hat operiert, ich habe ihn assistiert und habe dann vor jeder, und so hatte ich dann beschlossen, möchte jetzt wirklich vor jedem Knoten, den ich setze, beten, dass Gott mir hilft, dass er einfach das Gelingen dazu gibt. Es war nicht so, dass ich nicht knoten kann, denn wenn man die Knoten an der Schilddrüse schon tun darf, dann hat man vorher schon ein paar Monate lang ein wenig bewiesen. Sonst würde es niemand dir zutrauen oder dir anvertrauen, diese Knoten zu setzen. Man kann es auch nicht so ohne weiteres nochmal nachmachen, wenn es da Schwierigkeiten gibt. Es ist immer komplex. So, nun habe ich mir gedacht, ich möchte wirklich, dass Gott, dass ich in der Abhängigkeit von Gott lebe und auch ihm die Ehre zukommt. Nun habe ich vor jedem Knoten, den ich dort gesetzt habe, gebetet, Gott möge das Gelingen geben. Und um die Geschichte abzukürzen, es gab nicht davor und auch nicht danach jemals wieder eine Schilddrüsen-OP, wo ich so viel Knoten versemmelt habe. Luftknoten gemacht, die irgendwann später aufgingen plötzlich, aber noch während der OP. Oder schon gleich von vornherein zu sehen war, der sitzt gar nicht. Ihr könnt euch vorstellen, dass mich das in eine gewisse, ich will nicht sagen Glaubenskrise, gestürzt hat, aber das hat mir echt sehr, sehr schwer zu schaffen gemacht. Ich habe mich gefragt, Herr, was ist los? Ich möchte es doch wirklich für dich tun. Ich will auch dir die Ehre dafür geben, denn ein gewisses Vorbild haben wir in der Bibel überall immer. Da ist der Daniel oder da ist der Josef. Das sind Männer, denen alles gelang, weil der Herr mit ihnen war. Und ich stellte mir so ziemlich das Gleiche vor. Ich würde alles auf Gott setzen, ihn bitten, er würde mir Gelingen geben. Und ich könnte dann sagen, wenn die Leute fragen, wie machst du das und warum gelingt das in deiner Hand alles so gut, ich könnte dann sagen, Gott ist mit mir und der Herr hilft mir. Ich bete vor jeder Operation und er erhört meine Gebete. Nun, diesem Plan hat Gott einen sehr kräftigen roten Strich gemacht. Und ich habe viel darüber nachgedacht. Wo liegt da das Problem? Jetzt könntet ihr vielleicht sagen, du hast vielleicht nicht richtig geglaubt. Der Nächste würde, ich habe danach übrigens nicht mehr oder weniger geglaubt und viel besser die Operation gemacht, als in dieses eine Mal. Ich habe auch nicht aufgehört zu beten, aber mein Gebet hat sich verändert. Nun, ich möchte euch heute anhand dieses Textes in Epheser Kapitel 6, Verse 5 bis 9, fünf biblische Wahrheiten darüber weitergeben, wie du Christus an deiner Arbeitsplatz oder auch an jeder anderen Bereich, wo du arbeitest, ehren kannst. Fünf Wahrheiten, das sind bei weitem nicht alle Wahrheiten, die die Bibel zu diesem Thema Gott ehren mit unserer Arbeit, mit unserem Tun hat. Aber das sind fünf Wahrheiten, die wir hier aus diesem Text herausnehmen können, nicht ausschöpfend und dennoch in gewisser Weise so das Wesentliche. Fünf Wahrheiten, von denen ich erhoffe, dass du sie am Ende der Predigt auch ein Stück weit behalten kannst und ihr es auch alle in eurem Arbeitsplatz, in eurem Schulalltag mit hineinnehmt, um das auszuleben. Paulus schreibt diesen Abschnitt an Sklaven. Der gesamte Zusammenhang, ich erinnere nochmal, geht darum, dass wir voll Geistes werden. Ein Teil dessen, was es bedeutet, voll Geistes zu sein, ist, dass wir uns einander unterordnen. Jeder soll sich der Autorität unterordnen, unter die er gestellt ist. Der Frauen, den Männern, Kinder, ihren Eltern. Und hier sind es die Sklaven, die sich ihren Herren unterordnen sollen, die ihren Herren gehorchen sollen. Und dieses Verhältnis von Sklave und Herr, der dich leibeigen besitzt, das haben wir heute nicht mehr. Damals in den Gemeinden gab es das. Da gab es in der Gemeinde dann den reinen Sklaven, deren Herren nicht gläubig waren. Da gab es Sklaven, deren Herren auch gläubig waren. Da war das gesamte Haus gläubig. Und an diese Sklaven schreibt Paulus in erster Linie diesen Abschnitt. Vers 9 ist an die Herren gerichtet. Aber die Wahrheiten, die Paulus hier erwähnt, diese zeitlosen Wahrheiten dessen, was es bedeutet, für Gott in dieser Situation zu arbeiten oder als Herrscher aufzutreten, als Herr, wie man seine Sklaven zu behandeln hat, das sind nicht Wahrheiten, die Paulus hier neu erfunden hat oder entdeckt, sondern das sind andere zeitlose Wahrheiten, die er hier nur auf die Sklaven und Herren anwendet. Und somit wollen wir diese zeitlosen Wahrheiten nehmen und wollen sie heute in unsere Situation anwenden. Und dort ist natürlich primär Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverhältnis. Aber dieses Autoritätsverhältnis, zumindest ähnlich, ist auch in der Schule. Die Schüler müssen ihren Lehrern gehorchen, ihnen gegenüber auch sie ehren. Und es gibt natürlich auch eine Art und Weise, wie Lehrer ihren Schülern gegenüber auftreten sollten. Und dieses Prinzip können wir vielfach anwenden. Wir müssen noch nicht einmal ein offizielles Verhältnis anstreben, Lehrer, Schüler, Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Wir können es überall, wo wir arbeiten, überall dort, wo es darum geht, dass wir auch Christus ehren, anwenden. Das lesen wir unter anderem dadurch auch, dass Paulus in Vers 9 an die Herren nicht eine komplett neue Reihenfolge von all dem sagt, was sie tun sollen, sondern er sagt einfach, und ihr Herren tut dasselbe ihnen gegenüber. Also ein gutes Stück von dem, was auf die Sklaven zutrifft, in diesem Prinzip trifft genauso auf die Herren zu. Und damit heute auf uns allen. Denn wir sind alle irgendwo zwischen Herren und Sklaven. Und diese so starken Gegenpole gibt es in unserer Gesellschaft normalerweise nicht, es sei denn, wir befinden uns in irgendwelchen Clan-Kriminalitäten oder Ähnlichem. Lass uns diesen Abschnitt zusammen lesen, bevor wir dann zu diesen Punkten kommen, zu diesen fünf Punkten, die wir hier in diesem Abschnitt sehen. Epheser Kapitel 6, Abvers 5. Ihr Knechte, eigentlich also Sklaven, ihr Sklaven, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens als dem Christus, nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Dient mit gutem Willen dem Herrn, damit ist hier Christus gemeint, und nicht den Menschen, da ihr wisst, was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen, es sei ein Sklave oder ein Freier. Und ihr Herren, tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst das drohen, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt, dass auch euer Herr im Himmel ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Nun, die fünf Wahrheiten, die ich heute hier weitergeben möchte, sind Wahrheiten, die uns in einem sehr großen Umfang etwas über die Art und Weise weitergeben, wie wir zur Ehre Gottes arbeiten können. Das Erste, worüber wir uns unterhalten werden, ist die Motivation. Warum tust du es überhaupt? Das Zweite ist die Grundhaltung, in der wir arbeiten. Das Dritte sind die Absichten, die wir verfolgen, wenn wir arbeiten. Das Vierte, da wollen wir uns um den Umfang unterhalten. Und das Fünfte wird dann der Einsatz sein, den Einsatz, den du gibst, um Gott durch deine Arbeit zu ehren. Nun, der erste Punkt ist der absolut wichtigste. Und wenn wir den haben, dann kann man sich alles andere schon mehr oder weniger erschließen. Aber das, wenn es um die Motivation geht, das ist wirklich entscheidend. Vielleicht ist euch aufgefallen bei dem schnellen Lesen, vielleicht auch nicht. Es gibt in diesen fünf Versen keinen einzigen, bei dem nicht auf den Herrn, auf Christus, auf Gott verwiesen wird. Und zwar mindestens einmal und in einigen Versen mehrmals. Damit ist ziemlich klar, worum es Paulus hier überhaupt geht. Es geht ihm nicht darum, dass du arbeitest. Es geht ihm nicht darum, dass du ganz viel arbeitest oder dass du mit viel Erfolg arbeitest. Sondern die Hauptsache dessen, worum es Paulus hier geht und was er immer bei jedem einzelnen Ermahnung sagt, tu es für Christus, tu es für den Herrn. Aber wem sollten sie gehorchen? Wem galt der Gehorsam dieser Sklaven? Das ist der eigentliche Befehl, der eine einzige Befehl an die Sklaven. Alles andere sind nicht Befehlsformen, sondern verschiedene andere Arten von Ergänzungen und Erklärungen. Aber ein Befehl ist, gehorcht. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herrn. Ihr Arbeitnehmer, die ihr in Anstellung seid, gehorcht eurem Arbeitgeber, der euch angestellt hat. Oder gehorcht dem Vorgesetzten, der den Arbeitgeber in diesem Teil vertritt. Ihr Schüler, gehorcht euren Lehrern. Und wo auch immer sonst du in irgendeiner Art von Verhältnis bist, wo du unter einer Autorität Aufgaben bekommst und diese Aufgaben erledigen sollst, gehorche der Autorität. Das ist der Befehl in diesem ganzen Text. Alles andere, was wir hier in diesen Versen an die Sklaven, also bis Vers 8 lesen, ist nur Erklärung und Ergänzung. Wie du es tun sollst, warum du es tun sollst, in welchem Umfang und wo das Ganze herkommt. Aber es sagt nicht mehr, was du tun sollst. Das Einzige, was du tun sollst, ist gehorchen. Nicht Christus, sondern deinem Herrn. Das Interessante ist aber, dass Paulus überall dennoch hinzufügt, du tust alles, ob du es tust, wie du es tust, in welchem Umfang du tust, mit welcher Absicht du tust, es ist alles auf Christus hin ausgerichtet. Und das ist eine Sache, mit der es uns oft schwerfällt zu leben. Wir sagen auf der einen Seite, da ist der Mensch, dem muss ich gehorchen und dann ist gut. Dann mache ich einfach das, was ich machen soll, dann ist die Sache erledigt. Aber Paulus sagt, nee, das kannst du so nicht machen. Ja, du hast dort einen Herrn oder du hast dort eine Autorität, der du gehorchen sollst. Aber das, was du tun sollst, sagt er dir. Alles andere, deine ganze Motivation, deine Intention, deine Absichten, das, was du reinsteckst, das ist nicht für diesen Herrn, das tust du für Christus. Und das ist es, womit du Christus ehren wirst. Wenn er sagt, geh graben, dein Vorgesetzter, dann ehrst du Gott weder mit Graben noch mit Buddeln oder mit Schreibtischarbeit. Das ist nicht die Sache, womit du Gott besser ehren kannst. Gehorche, das ist der Teil, das ist das, was dein irdischer Herr dir sagt, was du tun sollst. Und dem gehorche. Aber alles, was sonst noch mit dem Herzen zusammenhängt, was aus dem Herzen herauskommt, das ist für Christus. Und das lassen wir uns Stück für Stück anschauen. Nun, das ist die Motivation. Das ist der erste Punkt, den wir heute anschauen. Was motiviert dich? Wir könnten hier jetzt einmal sehr weit ausholen und gucken, woher hat Paulus überhaupt diese Anwendung, dass alles für Christus ist. Nun, am Anfang des Epheserbriefes haben wir mehrmals gelesen, und es gibt kaum eine Stelle in der Bibel, zumindest von der ich weiß, wo es so oft in so kurzer Zeit gesagt wird, wofür wir da sind und wofür die gesamte Errettung der Menschen überhaupt geschehen ist. Kapitel 1, Vers 6, Vers 5 und 6, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus und so weiter, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Und dann sagt Paulus viel weiter, was Gott alles für uns getan hat. Und all den Ratschluss, den er im Evangelium verkündet hat, was uns gilt. Und dann sagt er Vers 12 wieder, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten. Und zum Schluss, als er da sagt, dass der Geist in uns ist und dass er uns versiegelt hat zur Sicherung für die Errettung, da sagt er, auch das ist geschehen zum Lob seiner Herrlichkeit. Nun, um es abzukürzen, du bist dafür geschaffen worden von Jesus Christus. Und nachdem die Menschen gegen Gott rebellierten, bist du dafür wieder zurück erkauft und errettet worden, damit du Gott verherrlichst. Das ist der Grund, weshalb Gott den Menschen geschaffen hat, nach seinem Ebenbild, zur Ehre Gottes. Das ist der Grund, für den Gott den Menschen herausgerettet hat. Das ist der Sinn deines ganzen Lebens, Gott zu ehren. Das ist die höchste Motivation, die man haben kann, einen Gott zu verherrlichen, für den man geschaffen ist. Ich verstehe, dass das nicht jedem an jedem Tag schmeckt. Das hat vor allem damit zu tun, dass die Rebellion gegen Gott darin besteht, dass wir selber eigene Götter sein wollen. Dass wir nicht mehr auf Gott schauen und ihm gehorchen und ihm anbeten und ihn ehren wollen, sondern dass wir für uns leben. Dass auch die Menschen um uns herum für uns leben sollen. Das ist das, was wir von Natur aus automatisch wollen, weil wir in Sünde gefallen sind und Gott nicht mehr wollen. Aber das ist nicht, wie Gott uns geschaffen hat. Und für uns, die wir gerettet sind, sollte es immer sehr ernst sein. Der Hauptgrund, weshalb du geschaffen wurdest, ist zur Verherrlichung Gottes. Das ist der große Auftrag deines Lebens. Und das ist deine Motivation. Das ist das, was dich antreiben sollte. Und das ist die Frage, die du dir stellen kannst und die du dich stellen musst. Warum tue ich, was ich tue? Auf der Arbeit, warum tue ich das? Tust du es nur, weil der Chef es dir gesagt hat? Natürlich, er hat gesagt, ich gehorche ihm, das will Gott so. Das ist auch richtig. Warum tust du die Aufgaben in der Schule, die du tust? Einfach nur, weil die Lehrer es gesagt haben oder die Dozenten? Das ist richtig. Wenn du sagst, ich mache die Hausaufgaben, weil wir sie machen müssen und ich gehorche einfach, das ist schon richtig. Aber die eigentliche Motivation dahinter sollte nicht sein, ich will meine Ruhe von den Lehrern. Ich mache das einfach, dann ist die Sache erledigt. Und ich will natürlich auch nicht 6 haben. 5 auch nicht so gut. Es ist unterschiedlich bei den einzelnen Leuten. Ne? Aber warum arbeitest du? Was motiviert dich dazu, diese Arbeit, die der Chef dir aufgetragen hat, wirklich zu tun? Ist es wirklich nur das Geld am Ende des Monats? Ist es wirklich nur, damit der Chef einigermaßen zufrieden ist und dich nicht kündigt? Und damit du nicht in ein zu schlechtes Licht stellst, dass es alles einigermaßen funktioniert? Ist das alles, wofür du lebst? Und Christus würde sagen, das ist nicht das, wozu ich dich gerettet habe. Dass du einfach nur halbwegs das tust, was für dich sinnvoll und nützlich ist. Die Motivation ist das Wesentliche in unserem Leben. Deswegen möchte ich, dass wir da auch viel mehr Zeit hineinstecken und alles andere, wie schon gesagt, wird sich mir erschließen. Ich möchte euch ein 4 Quadranten der Ehre vorstellen. Und vielleicht wird es euch helfen, ein Stück weit das zu erkennen, was ich damals bei meiner Schilddrüsen-OP, die ich wahrscheinlich höchstens in der Demenz vergessen werde, die hat sich bei mir wirklich sehr tief eingegraben, die ich damals gelernt habe. Nun, ich habe nicht alles damals an diesem einen Tag gelernt. Ich habe eine Zeit lang gebraucht. Und es hat mich wirklich schwer beschäftigt. Denn meine Intention war doch, dass ich Gott ehren wollte und dass ich in der Abhängigkeit von Gott leben wollte. Was ist daran falsch? Warum scheint Gott gerade diesen Wunsch so zerschlagen zu haben? Nun, es ist oft so, und diese vier Quadranten können uns helfen, es ist oft so, dass wir dort Ehre für Gott haben wollen und sie anstreben, wo wir auch ein Stück von mit abbekommen. Stellt euch vier Quadranten vor, oben sagen wir Gottes Ehre, an den Seiten sagen wir Menschen Ehre. Dann gibt es vier Felder. Und dann können wir diese Felder so besetzen. Die einen Tätigkeiten, da hat Gott Ehre und auch wir haben Ehre, wenn wir sie tun. Es gibt andere Tätigkeiten, die ehren Gott, aber nicht uns. Und dann gibt es wieder Tätigkeiten, die uns ehren, aber nicht Gott. Und dann gibt es die vierte Gruppe von Tätigkeiten, wo weder Gott noch wir Ehre haben. Nun, die Tätigkeiten, wo weder Gott noch wir Ehre haben, die meiden wir. Und da werden wir uns hüten, jemals dort hineinzukommen. Vielleicht könnte das in meinem Fall gewesen sein, Gleichgültigkeit. Wenn ich sagen würde, mir ist es so egal, ob der Patient dort stirbt oder nicht, Hauptsache ich mache da irgendwie meine Schuhknoten und ich kriege mein Geld am Ende des Monats. Ob es dem da gut geht, ob wir da dreimal hinterher operieren müssen oder nicht, das ist mir egal. Also erstens mal, ich hätte eine Menge Stress bekommen. Das würde mir als Person wirklich keine Ehre bringen. Ihr könnt euch vorstellen, wie solche Ärzte angesehen sind, denen bei der OP alles egal ist. Also da ist der nächste Kollege schon mit einem Knüppel daneben. Und es hätte Gott auch nicht die Ehre gebracht. Ich meine, wie verunehren wir Gott, wenn ein Christ dort ist, der eine verantwortungsvolle Tätigkeit tut und dem das Ganze egal ist? Das geht nicht. Es gibt viele andere solche Situationen in unserem Leben, die wir auch vermeiden. Irgendwelche Konflikte mit dem Gesetz, wo wir in Schwierigkeiten kommen, aber dann auch gleichzeitig Gott nicht geehrt werden würde. Oder wenn wir andere Menschen schamlos ausnutzen, dann sagen wir, das kann ich nicht machen. Was denken meine Brüder und Schwestern von mir, wenn ich da den Nächsten schamlos ausnutze? Und vor der Welt würden wir natürlich auch nicht in Ehre kommen. Offensichtliche Lügen, offensichtliche Faulheit. Und es gibt so viele andere Dinge, wo wir bemüht sind, sie zu meiden. Nicht nur, weil Gott dadurch nicht geehrt wird, sondern natürlich auch, weil wir selbst Schaden davon leiden würden. Aber dann gibt es die andere Kategorie, und das ist, ich möchte gerne Ehre und Gott möchte gerne Ehre. Also, und da gibt es Sachen, die kann man tatsächlich miteinander verbinden. Zum Beispiel eine erfolgreiche OP. Wenn ich jetzt bei allem, was ich tue, immer Gott bitten würde, vor jeder Operation und vor jedem Teilschritt der Operation, ich würde still für mich Gott um Hilfe bitten und Gott würde mir das Gelingen geben, er wäre mit mir wie mit Josef und ich wäre ein Mann des Gelingens, dann würde ich damit auch natürlich eine Anerkennung von den Leuten kommen. Und über meine Anerkennung würde ich sie weiter an Gott reichen und sagen, es war ja bekannt, dass ich Christ bin, allgemein bekannt, und ich könnte sagen, hey, das ist von Gott. Es gibt keine OP, bei der ich nicht bete. Jeden Teilschritt, den lege ich in Gottes Hand und das ist der Segen von ihm. Die Menschen würden auf mich schauen. Vielleicht würde es sogar so weit hineingehen, dass sich alle von mir würden operieren lassen wollen. Das bringt eine Menge Ehre, auch für mich nebenbei. Aber meine Intention, so hatte ich damals gedacht, ist ja eher Gott zu ehren. Das ist allgemein erhörte Gebete. Wir trauen uns selten zu sagen, ich werde Gott bitten. Was ist, wenn er auf einmal es nicht erhört? Das wäre ja peinlich. Das ist doch viel schöner, erst zu warten, ob der Erfolg da ist und dann zu sagen, ich habe Gott gebeten. Und so leben wir vielfach. Ein erhörtes Gebet und danach sagen wir es und können damit Gott auch die Ehre geben. Umgekehrt tun es wir dann nicht so selten, es könnte uns Unehre bringen. Dann sagen die Leute zu uns, na siehst du, wo ist jetzt dein Gott? So großartig bist du dann doch nicht, wie du sagst. Oder wie ist es mit einer glücklichen Nachfolge? Wir lieben es, glücklich zu sein. Wir möchten ein erfülltes Leben und wir können sagen, Gott, gib mir so ein erfülltes Leben. Und dann schauen die Leute neidisch auf uns und gleichzeitig können wir die Ehre an Gott reichen und sagen, er gibt es mir. Es ist die Gesundheit durch Gottes Eingreifen, wenn wir sagen können, Gott hat mich geheilt. Wir wollen die Ehre damit geben, Gott geben, dass er uns gesund macht. Und vielfach sind es wahrscheinlich eher seelische Schwierigkeiten, seelische Probleme, von denen wir sagen, Gott heilt. Und die Bibel ist sehr viel besseres Heilungsbuch als irgendwelche anderen weltlichen Bücher, die unsere Seele irgendwie versuchen wollen zu heilen. Und wir könnten Gott so viel mehr Ehre damit geben, dass wir sagen, durch ein gesundes, seelisch gesundes Leben oder auch körperlich gesundes Leben immer sagen können, Gott heilt mich. Es gibt uns ein Wohlbefinden. Die Menschen schauen auf uns und sagen, das ist ein Kind Gottes, der scheint viel Segen von Gott zu bekommen und gleichzeitig bekommt auch Gott Ehre dafür. Manchmal ist es auch einfach tatsächlich erlebte und gefühlte Energie und Kraft für den Alltag, die wir von Gott haben. Das sind all diese Dinge, wo wir eine gewisse Ehre bekommen und wo auch Gott Ehre bekommt durch unser Tun. Das Problem in diesem Bemühen, Gott immer die Ehre zu geben, dass wir mit dem Erfolg, mit dem Guten Gott Ehre geben und immer dann, wenn etwas Schlechtes entsteht, dann sagen, naja, das war so nicht Gott, da gibt es ja noch den Satan und der hat das Ganze gemacht. Und mit all diesem Bemühen ist es Gott irgendwie in dieser Art, wie wir es denken, Ehre zu geben, sind schon sehr viele seltsame Lehren entstanden und eigenartige Gottesbilder. Nicht selten wird Gottes Souveränität dadurch geschmälert. Nicht selten wird der Satan in seiner Macht so hochgehoben, dass er ein fast gleichwertiger Gegenspieler gegenüber Gott ist. Und dass Gott gar nicht mal immer gegen ihn sofort ankommt und deswegen das ganze Übel in dieser Welt entsteht. Und wir Menschen schauen nicht in die Bibel in diesem Bemühen, Gott die Ehre zu geben, in der Vorstellung, es müsste allgemein durch Erfolg gekennzeichnet sein, ist schon viel Seltsames und Nicht-Biblisches entstanden. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, suchen wir wirklich Gottes Ehre oder bemühen wir uns lediglich darum, dass Gott auch Ehre bekommt? Kann es sein, dass du am liebsten nur so in der Art und Weise bereit bist, Gott zu ehren, wenn du auch ein Stückchen von diesem Kuchen abbekommst, von diesem Kuchen der Ehre? Und ich glaube, dass das vielfach der Fall ist. Bei mir damals war das der Fall, als ich ja darum ja auch dachte, dass Gott, dass ich Gott ehren wollte mit erfolgreichen Operationen, es würde auch sehr viel Ehre auf mich abfallen. Dessen müssen wir uns wirklich prüfen. Bist du bereit, Ehre für Gott zu geben, ohne dass du Ehre bekommst? Viel eher neigen wir dazu, Ehre zu haben, Ehre zu bekommen für uns, wenn Gott nicht geehrt wird. Damit können wir viel besser umgehen. Und interessanterweise sind wir zwar für diesen Zweck geschaffen und gerettet worden, um Gott zu ehren, Aber wir merken es nicht, wenn wir Ehre im Alltag bekommen durch unsere Arbeit, durch unsere Leistungen und Gott nicht. Wenn wir zum Beispiel eben, wenn ich die OP mir gut gelungen wäre und ich es für mich behalten hätte, ich hätte gar nicht gesagt, dass Gott mir geholfen hat. Die Leute fragen mich und ich hätte gesagt, ja, ich war auch ziemlich fleißig, ich habe viel geübt und habe viel gelernt. Und das stimmte ja auch. Ich hätte Gott ja nicht die Ehre geben müssen. Eigene Erfolge, eigene Kraft, ich habe es geleistet. Und uns fällt oft gar nicht auf, dass wir es versäumen, Gott die Ehre zu geben, obwohl das der Zweck unseres Daseins ist. Das ist schon eine traurige Geschichte. Aber wärst du bereit, Gott die Ehre zu geben dort, wo du sie nicht bekommst? Ich war bei der OP damals nicht bereit, das Misslingen hinzunehmen und einen schiefen Blick von dem Oberarzt zu ernten, der dann sagt, Andreas, was ist los? Heute gelingt dir ja gar nichts. Ich war damals nicht bereit, ein durchschnittlicher Operateur zu sein, dem genauso viele Fehler passieren wie anderen atheistischen Operateuren, die ihre Sache ordentlich und gründlich machen. Was ist, wenn Gott durch dein Misslingen geehrt werden möchte? Wenn er sich sagt, du wirst keine Ehre bekommen, weil es dir in der Hand nicht gelingt, aber ich werde dadurch verherrlicht werden, wie du damit umgehst. Zum Beispiel in Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit. Wie wäre es, wenn du nicht gesund wirst, sondern du bleibst im Leiden, auch in einem psychischen Leiden, vielleicht in einer Depression oder in gewissen Angststörungen. Und obwohl du wirklich ernsthaft bemüht bist, diese Dinge tatsächlich auch mit der Bibel und mit Christus zu begegnen, und es gelingt dir aber dennoch für eine lange Zeit nicht, aber du bleibst dran. Bei Gott. Du sagst nicht, diese Methode funktioniert nicht, weil sie mir nicht die guten Gefühle bringt, die ich gerne hätte. Ich brauche jetzt eine andere Methode. Ich suche mich in der Welt um. Du bleibst bei Gott und das ehrt ihn. Vielleicht nicht bei deinem Nachbarn. Das werden wir uns später noch anschauen. Aber du ehrst ihn, indem du sagst, du bist mein Schöpfer. Du bist derjenige, an den ich mich halten werde. Und von dir erhoffe ich all das, was ich brauche. Vielleicht bist du eher dazu geneigt zu sagen, als guter Christ müsste ich doch wirklich gute Beziehungen zu meinen Mitmenschen haben. Und in diesen guten Beziehungen würde sich offenbaren, dass ich mit meinem christlichen Leben eben gut in den Wald hineinrufe und der Wald wieder gut zurückschallt. Also, weil ich Gott gut nachfolge, deswegen sind alle Menschen auch nett zu mir, weil ich ja zu ihnen nett bin. Und Gott sagt sich, dadurch wärst du geehrt natürlich, durch gute Beziehungen in deinem Leben. Und du könntest auch sagen, das ist deswegen, weil ich die biblischen Prinzipien anwende. Und ich bin auch überzeugt, dass es im Großen und Ganzen so auch wirklich funktioniert. Aber oft ist es so, dass wir Frieden suchen und es dennoch keinen Frieden gibt und bringt, obwohl wir wirklich alles tun, was wir tun sollten, um Frieden mit Menschen zu haben. Und dann könnten wir uns fragen, Herr, warum? Warum soll ich als Christ, der alles gibt und der dich ehren will, immer noch in so einer unwürdigen Verhältnis mit meinen Nachbarn oder mit anderen Familien oder mit Klassenkameraden sein? Und Gott möchte sich dadurch verherrlichen, dass du all deine Kraft aus ihm nimmst. Dass du sagst, die eine Beziehung, auf die es wirklich ankommt, ist meine Beziehung zu Christus. Und von der lasse ich nicht los. Und ich werde dabei bleiben, auch wenn andere Menschen mich andauernd in Unfrieden begegnen. Das ehrt Gott so manches Mal viel, viel mehr als das, was uns so gerne vorschwebt. Ich werde Erfolg haben, weil ich mit Gott lebe. Und dann werde ich den Menschen sagen, ich habe es von Gott. Deswegen der Erfolg. So manches Mal wollen wir gerne selbst die Ehre ein gutes Stück haben. Und wir sind nicht bereit. Nun, wir wollen Gott danken, wenn er uns Erfolg gibt, wenn er uns Gesundheit gibt, wenn er uns gute Beziehungen gibt, weil wir biblische Prinzipien anwenden. Und in vielen Hinsichten wird das so auch funktionieren. Da bin ich überzeugt. Aber nicht immer. Und damals bei dieser OP hat Gott mich ein Stück weit weitergeschoben. Er hat mich sozusagen in die nächste Klasse befördert und gesagt, Andreas, jetzt ist die nächste Stufe des Ehren, Gott-Ehrenlernens dran. Ich habe damals gelernt zu beten, Vater, verherrliche du dich durch diese OP, ob es nun durch Gelingen oder Misslingen sein soll. Du weißt es besser, wie du dich hier am besten verherrlichen kannst. Das war dann das Gebet für die nächsten Operationen. Ich kann nicht sagen, dass ich das immer gemacht habe, aber das war meine Herzenshaltung, meine Einstellung. Ich habe natürlich auch immer wieder gebetet und Herr gesagt, ich würde das so gerne, dass es gelingt. Und das ist eine sehr schwierige Sache. Ich brauche deine Hilfe. Aber ich habe nie wieder sozusagen mit so viel Gebetsdruck an Gott gearbeitet, er möge mir das Gelingen geben. Ich habe es in seine Hand gelassen. Du weißt, wie du dich durch diese OP am besten wirst verherrlichen können. Ich kann nicht sagen, dass meine Statistik der Komplikationen so viel besser war als die der anderen Kollegen. Vielleicht war sie auch überhaupt nicht besser. Und das lässt sich jetzt auch nicht mehr ganz so gut vergleichen, weil ich zuletzt wenig operiert hatte, aufgrund der Teilzeit, aber auch damals noch nicht. Ich blieb ein durchschnittlicher Operateur, wie die anderen atheistischen Operateure, die ihre Sache auch treu und gut tun. Und wir hatten dort einige bei uns, die waren von ihrem Wesen her einfach treu in dem, was sie taten. Sie haben es gründlich vernünftig getan und entsprechend hatten sie genauso gute Ergebnisse wie ich. Die Tatsache, dass ich gläubig war, hat mir keinen Vorteil in dem Gelingen der Operation gegeben. In der Beziehung zu den Patienten dann schon eher ja, weil diese atheistischen Operateure des Öfteren nicht biblische Prinzipien der Beziehung angewandt haben, aber sonst nicht. Aber ich hatte gelernt, was es bedeutet, Gott die Ehre zu geben, auch wenn ich sie nicht bekomme. Das ist meine Berufung. Das ist das, was mich motivieren soll. Das ist das, was dich motivieren muss. Lass uns doch einfach Gott bestimmen lassen, wie er geehrt werden möchte. Und wir werden uns jetzt gleich diese weiteren vier Punkte anschauen, wo Gott sagt, wie er geehrt werden möchte. Und ihr werdet dort nirgendwo Erfolg finden. Das wird es nicht geben. Gott wird nicht durch den Erfolg primär geehrt. Er kann es tun und er tut es auch manchmal. Und wenn er es will, wie das bei einem Daniel war oder wie das bei einem Josef war, dann tut er es und dann ist es in Ordnung. Wobei, ich erinnere mal kurz, Daniel und Josef hatten beide ihre schwierigen Zeiten, wo das nicht so erfolgreich war. Denn im Gefängnis scheint niemand erfolgreich zu sein und wer in die Löwengrube kommt, ist meistens auch nicht gerade in der Erfolgspyramide ganz weit oben, obwohl das bei Daniel ja eigentlich der Fall war. Also lass uns doch Gott bestimmen lassen, wie er sich ehren möchte. Ob er das durch deinen Erfolg im Job tut oder durch Misserfolg. Ob er es durch eine gute oder durch eine schlechte Note tut. Die Frage ist eher, wie kommst du dahin? Was hast du getan, um mit deiner Arbeit, ob Schule oder Arbeitsplatz oder zu Hause, um mit deiner Arbeit Gott zu ehren? Was hast du dafür getan? Und jetzt wollen wir schauen, wir kommen zum zweiten Punkt. Und zwar das, was wir hier lernen, was Paulus auch an die Arbeiter, an die Sklaven sagt, und das hat er überall immer wieder gesagt, das ist, gehorcht euren Herren mit Furcht und Zittern. Er hat diese Sache mit Ehrfurcht sowohl bei den Kindern, den Eltern gegenüber, ehrt eure Eltern. Es war auf die Frau bezogen, sie soll ihren Mann fürchten, also respektieren, achten, Ehrfurcht begegnen. Und er hat es auch von Anfang an gesagt, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und jetzt sagt er zu diesen Sklaven, gehorcht mit Furcht und Zittern. Wir sind wahrscheinlich dazu geneigt, na klar muss man da mit Furcht und Zittern gehorchen, dann kommt gleich die Peitsche. Natürlich zittert man da und bloß alles richtig machen. Aber das, glaube ich nicht, war das, was Paulus bevorstand, als er das gesagt hat. Es ist überhaupt die Frage zu stellen, meinte er tatsächlich, dass sie ihre Herren fürchten und zittern sollten, oder dachte er eher daran, dass sie Gott fürchten? Nun, viele Ausleger sagen, er meinte damit, dass sie Gott fürchten sollten. Es gibt wiederum andere, sagen, und zu denen würde ich eher zählen, die sagen, auch ihre Herren sollten sie in entsprechender Achtung mit Respekt und Ehrfurcht begegnen. Wenn du jemanden fürchtest, dann ist das doch automatisch eine Frage der Stellung, von wo guckst du wohin. Wenn du unten bist und auf denjenigen schaust, der mit dir tun kann, was er will, dann hast du doch eine ganz andere Achtung und Beziehung zu ihm. Und das ist auch in unserer Beziehung zu Gott so, als wenn du dich mit ihm gleichwertig achtest und auf ihn herabschaust und sagst, Chef, was hast du mir schon zu sagen? Oder die Lehrer, die sind so dumm, da muss man auch nicht alles machen, was die sagen. Das ist, ist nicht die Art und Weise, wie Gott uns lehrt zu leben und zu handeln. Er sagt, fürchte denjenigen, der in der Autoritätsstufe dir vorsteht. Achte ihn, halte ihn in Respekt, mit Ehrfurcht begegne ihm. Das ist eine Grundhaltung. Aber in erster Linie ist es hier diese Grundhaltung der Gottesfurcht. Denn das ist das, was hier überall steht. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Fürchte Gott und deswegen ordne dich unter. Deswegen gehorche. Das ist die Art und Weise, wie du gehorchst. Du gehorchst nicht, weil du gezwungen wirst. Du gehorchst nicht, weil dir kein anderer Weg bleibt. Du gehorchst nicht, weil es sonst schlechte Konsequenzen gibt. Du gehorchst, weil du Gott fürchtest und die Autorität in Ehren hältst, die dir diesen Auftrag gegeben hast. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Deswegen gehorchst du. So, in dieser Art und Weise sollst du gehorchen. Das ist eine ganz andere Art von Gehorsam als nur ein, oh, ich muss es ja jetzt machen, sonst gibt es schlechte Folgen, schlechte Konsequenzen. Wir sehen hier, dass es vor allem um eine hohe Achtung desjenigen geht, für den wir die Arbeit tun, und eine unterwürfige, demütige Haltung demjenigen gegenüber. Das ist das, was es hier in erster Linie zu beachten gibt. Der dritte Punkt, den wir hier lernen, in dem, was Paulus sagt, ist die Absicht, die Gott ehrt. Mit welcher Absicht tust du es? Wenn Gottes Ehre deine Motivation ist, wenn Gottes Furcht deine Grundhaltung ist oder einfach der Respekt der Autorität gegenüber, der weltlichen Autorität, vor der du stehst, was ist dann die Absicht, die du verfolgst, um deine Arbeit zu erledigen? Und Paulus sagt hier weiter, ebenfalls immer noch auf das Gehorchen bezogen, ihr Knechte, gehorcht in Einfalt eures Herzens. Und dann sagt er gleich weiter, nicht mit Augendienerei. Er gibt hier ein etwas, was dagegenüber steht und sagt, wenn ihr schon den Gehorsam mit Furcht und Zittern macht und mit einem einfältigen Herzen, was damit gemeint ist, ist das Gegenteil von Augendienerei, um Menschen zu gefallen. Man kann hier wörtlich übersetzen als Menschengefälliger. Und dagegenüber sagt er, als Knechte des Christus. Nicht als solche, die Menschen gefallen, sondern als Knechte des Christus, die Gott gefallen wollen. Die Absicht, die dahinter steht, ist eine auf Gott ausgerichtete. Gott gefallen zu wollen. Nicht deinem Chef, deinem Lehrer, den Eltern oder wem auch immer du gerade gefallen könntest wollen. Einfalt ist ein altes Wort, das heute in seiner Bedeutung schon ein wenig verloren hat, beziehungsweise eher verändert wurde. Die Schlachter Übersetzung hat in Kolosser 3,22, wo es auch um die Einfalt des Herzens geht, folgende Erklärung. Das ist: mit einem Herzen, das lauter und nur auf das eine, also auf Jesus Christus, ausgerichtet ist. Man kann dieses Wort auch mit großzügig oder freigebig übersetzen. Und in der Tat in mehreren Stellen, wo Paulus die Gemeinden auffordert, großzügig zu geben oder wo er lobt, dass sie großzügig Gaben gegeben haben, gespendet haben, da wird dieses Wort benutzt, das hiermit einfältig übersetzt wird. Also sie haben großzügig, bereitwillig gegeben. Und das ist die Idee, die dahinter steht. Aber wenn du eine Tat aus einem bereitwilligen Herzen tust, dann ist die Nuance, die dort mitschwingt, eher die andere Bedeutung: redlich, aufrichtig und schlicht und einfach. Und dieses Wort einfältig, das hat in seiner ursprünglichen Bedeutung im Deutschen eher dieses Denken gehabt, er geht in eine Richtung mit seinem Denken, ohne Hintergedanken, ohne nebenbei noch was kriegen zu wollen, ohne irgendwelche kurvige Argumente, um irgendwie hier rechts oder links noch etwas zu bekommen. Ganz schlicht und einfach, geradeaus, ich tue es für dich mit ganzem Herzen und so mache ich das. Ich habe hier eine Sache gesagt, wir machen diese Tat, er hat keine Hintergedanken, er ist einfältig. Aber das hat die Menschen dazu gebracht, solche Leute nach und nach als ein bisschen dumm zu bezeichnen. Deswegen die Bedeutung von einfältig heute vielfach als Zweitbedeutung töricht, ein bisschen einfach gestrickt. Er glaubt einfach, was man ihm sagt. Er macht einfach seine Sachen ohne Hintergedanken, ohne Nebengedanken. Aber das ist das, was Gott will. Wenn du eine Arbeit erledigst, wenn du einen Auftrag bekommst, der Gehorsam, den du gibst, muss in einer Art und Weise geschehen, dass du keine Nebengedanken hast. Nebenbei will ich auch was haben. Chef, ich arbeite für dich, aber am Ende des Monats gibt es gut Geld. Und wenn ich besser arbeite und es nicht mehr Geld gibt, dann kündige ich einfach. Lieber Kollege, ich mache hier diese Sache, aber ich werde mich nicht von dir übers Ohr hauen lassen. Also ich will da schon was für haben, dass ich dir so oft helfe, dann musst du mir auch helfen. Und so oft ist unsere Arbeit mit Hintergedanken. Sie ist nicht lauter. Sie ist nicht einfältig. Und das ist nicht das, womit wir Gott ehren. Gott sagt nicht, ihr müsst viel können, ihr müsst erfolgreich sein, ihr müsst gut sein, um mich zu ehren. Aber was er sagt ist, wie du für den Herrn arbeitest, geradeaus, mit reinem Herzen, in aller Lauterkeit und bereitwillig. Welche Absicht verfolgst du mit deinem Tun, wenn du arbeitest, wenn du lernst? Welche Absicht hast du? Das ist eine wichtige Frage. Was wir oft als Menschen tun, ist Augendienerei. Ja, wenn ich gesehen werde, dann arbeite ich ganz gut. So viel wie nötig mache ich, so dass es nicht auffällt, dass dort nicht alles so ganz astrein ist. Nein, damit ehrst du Gott sicherlich nicht. Lass uns den vierten Punkt anschauen. Das ist der Umfang, der Gott ehrt. Paulus ermahnt hier weiterhin, nachdem er gesagt hat, ihr sollt es nicht mit Augendienerei, sondern mit Einfalt des Herzens tun. Ihr sollt es als Knechte des Christus tun, die den Willen Gottes von Herzen tun. Und das Wort, das hier mit Herz übersetzt wird, ist eigentlich Seele, Psychoi. Also tu es von deiner Seele aus. Tu es, und im Griechischen hat Seele Bedeutung Leben. Tu es, ich will mal sagen, fürs Leben gern. Ich weiß, nicht jede unserer Arbeit ist in ein "Ich mache es gern" zu quetschen. Und das ist öfter schwierig. Und doch sagt er, du sollst Herzblut reinstecken. Deine Seele, das soll dahinter stecken. Der Umfang ist umfänglich. Dein ganzes Sein, das packst du hinein für diesen Auftrag, den du hast. Für diese Zeit. Alle, die ihr angestellt seid, ihr wisst ja, dass ihr euch verkauft habt an euren Arbeitgeber. Ne? Das ist ein zeitliches Verkaufen. Du kriegst meine Zeit und ich bekomme dafür das Geld, weil ich meine Zeit zur Verfügung stelle. Und wenn du das tust, sagt Paulus, dann mach deine Aufgabe dort ganz. Mach die Arbeit nicht halb, nicht halbherzig. Lerne nicht halbherzig. Gott sagt nicht, du sollst 20 Stunden am Tag arbeiten und versuch mit 4 Stunden Schlaf klarzukommen. Aber in der Zeit, in der du arbeitest, das, wo du sagst, das ist jetzt Arbeitszeit, da investier dich hinein. Schon der Prediger Salomo sagte, alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Wirf dich ganz hinein, mach es ganz. Und ich bin überzeugt, dass Gott vielen seiner Kinder, die sich so in die Arbeit hinein investieren werden, zur Ehre Gottes, auch mehr Gelingen geben wird, weil sie es ehrlich machen, weil sie es treu machen, weil sie es nicht halbherzig tun. Aber das ist keine Garantie. Und das ist nicht die Welle, auf der du reiten darfst, um selbst ein bisschen Ehre zu bekommen, während Gott geehrt wird. Und lass uns jetzt zum Schluss noch den 5. Punkt anschauen, wie wir Gott bei unserer Arbeit einsetzen können, ehren können. Und das ist unser Einsatz. Und zwar heißt es dann in Vers 7, dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen. Nun, dieser gute Wille, das Wort, das hier für Wille steht, ist nicht das Wort, das sonst immer für Wollen steht, wenn es um Gottes Willen geht oder um den Menschen Willen, sondern hier ist es eher ein Eunoia heißt das, eine positive Einstellung, ein gutes, richtiges Denken, wenn man es buchstäblich ins Deutsche irgendwie übertragen würde, wollen. Es ist eine Freudigkeit, mit der du das tust, mit einer, vielleicht würde man am besten in unserem heutigen Deutsch sagen, mit Lust und Eifer. Ein bereitwilliges, freudiger Eifer. Den nimm hinein. Das ist deine gute Einstellung. Du machst es freudig, mit Eifer. Und das ist der Einsatz, den Gott möchte, dass du reinnimmst. Nimm dein ganzes Leben für diesen Zeitraum, für diesen Teilaspekt. Nimm den ganzen Einsatz, mit deinem ganzen Herzen machst du das. Mit gutem Willen dienst du. Das Wort dienen können wir hier auch gerne bemühen. Das steht dort. Es ist ein Dienst, den du tust. Und wieder ermahnt Paulus und sagt, du tust es für Gott. Du tust tatsächlich den Willen Gottes, während du tust, was die Menschen dich auftragen zu tun, tust du den Willen Gottes, wenn du es in dieser Art und Weise machst und dich ganz hineingibst. Nochmal Erinnerung, damit ihr euch jetzt nicht anfangt zu überarbeiten und die Schüler auch noch um 23 Uhr lernen, weil sie denken, jetzt müsste ich aber wirklich alles perfekt machen. Das bedeutet nicht, dass du dein ganzes Leben lang nur noch diese Tätigkeit tust. Es gibt Grenzen, aber dort, in der Zeit, wo du dem Arbeitgeber gesagt hast, dann komme ich und dann gehe ich, das ist unser Vertrag, da tust du es ganz. Und da versuchst du nicht halb noch für dich zu kriegen. Der Schüler, der in der Schule ist und die angemessene Zeit zum Lernen zu Hause nimmt, tu die Sache ganz. Und wie oft teilt ihr eure Zeit für die Schule mit euch selbst, mit anderen Leuten? Sagt, naja, das Lernen, das ist so langweilig, ich gucke mir nebenbei noch ein bisschen was an oder ich höre Musik. Ich weiß, es gibt Leute, die können mit Musik besser lernen. Wahrscheinlich wird es mehr Leute geben, die sich das einbilden, als dass sie es tatsächlich tun können. Aber es gibt einige, die können es wirklich. Wir müssen auch Grenzen setzen und wir müssen wissen, wann ist was dran. Das war nicht Thema der heutigen Predigt. Das Thema war, mit dem, was du tust, mit deiner Arbeit, ehre Gott. Dafür bist du geschaffen. Dafür hat er dich gerettet, damit du etwas zum Lob seiner Herrlichkeit bist. Er hat dir nicht Erfolg versprochen. Dir ist die Ehre nicht garantiert. Paulus sagt hier auch nicht, sorge dafür, dass dein Leben so gut ist, damit die anderen Gott ehren. Paulus sagt hier, du sollst für Christus leben. Du sollst ihn ehren. Kümmere dich nicht in erster Linie darum, ob andere auch eine hohe Sicht von Gott haben werden, wenn du gerade den Weg der Bibel gehst. Du sollst ihn ehren. Und wenn du mit diesen guten Taten, mit diesen gottgegebenen Möglichkeiten so herzvoll hineingehen wirst, dann werden die Menschen, die diese guten Taten sehen, aber nicht an Gott glauben, irgendwann doch Gott ehren am Tag des Gerichts. Es ist nicht egal, was deine Mitmenschen über Gott denken durch dein Tun. Es ist nicht egal, aber es ist nicht deine erste Sache, um die du dich kümmern musst. Wir denken sehr schnell so. Die anderen Menschen müssen doch Gott ehren durch mein Tun. Und das ist auch gut. Aber ich habe einige Bibelstellen in diesem Thema durchforscht und mehrheitlich fand ich, die Menschen, die ungläubig sind, die neigen nicht dazu, Gott zu ehren, auch wenn du ein wirklich gutes Leben führst. Vielmehr werden sie am Ende der Tage, am Tag des Gerichts, wenn sie wirklich das ganze Bild zu sehen bekommen, dann werden sie Gott ehren. Aber nicht jetzt auf der Erde. Und von daher sollte das nicht unser erstes Bestreben sein. Ich muss mich doch so hindurchschlängeln, und das ist dann wiederum nicht lauter, das ist nicht einfältig, damit irgendwie ja ein gutes Bild von Gott entsteht bei meinen Mitmenschen. Aber wie willst du einem Atheisten ein gutes Bild von Gott vermitteln? Am besten, indem du Gott so ehrst, wie er gesagt hat, dass er geehrt werden möchte. Mit einer Motivation, in der du alles für Christus tust, mit einer Grundhaltung, die Gottesfurcht widerspiegelt und eine Achtung vor deiner weltlichen Autorität, mit einer Absicht, die nicht Augendienerei oder queres Denken ist, sondern einfältig, geradeaus, vollständig, mit einem Umfang, wo dein ganzes Herz, dein Leben hineingenommen wird in diese Aufgabe und ein Einsatz, der bereitwillig und mit freudigem Eifer geführt wird. Möge Gott durch eure Arbeiten, wo immer sie getan werden, geehrt werden. Amen. Himmlischer Vater, danke, dass du uns so viel in deinem Wort lehrst. Und ich bin dir wirklich dankbar, dass du uns Erkenntnis gibst über dem, wie wir dich ehren können. Du hast uns dafür geschaffen, du hast uns dafür errettet dafür. Und wir fragen dich oft noch nicht einmal, wie du geehrt werden möchtest. Ich bitte dich um Vergebung dafür, dass wir uns so oft so wenig Gedanken darüber machen, wie du von uns geehrt werden möchtest. Umso mehr bin ich erstaunt über deine große Gnade und Geduld mit uns Menschen. Ja, ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen immer wieder daran erinnerst, daran zu denken, wie er dich mit seiner Arbeit ehren kann. Amen. Lass uns noch gemeinsam das letzte Lied singen. O Gott, dir sei Ehre. Nummer 13 ist es in unserem Liederbüchern.
Thank you.
ja, gebt ihm die Ehre, der Großes getan. Damit ist unser Gottesdienst, zumindest der, wenn man so will, theoretische Teil, abgeschlossen. Und wir können jetzt uns alle noch die Zeit nehmen, um ganz persönlich aneinander zu dienen mit der Gnadengabe, die jeder Einzelne bekommen hat, bei Kaffee und Kuchen. Wir haben nächsten Sonntag Mahl des Herrn statt diesen Sonntag. Und wir werden dann das erste Mal nach sehr langem auch beim Mahl des Herrn wieder Kaffee und Kuchen haben. Also es wird dann jetzt nicht mehr beim Mahl des Herrn kein Kaffee und Kuchen geben, automatisch wie bislang, sondern jeder darf länger bleiben und jeder darf natürlich auch gehen, so wie er es muss. Dem Herrn befohlen für die, die gehen. Ansonsten sind alle herzlich eingeladen zu bleiben.